Könnt ihr mir vielleicht mal einen kleinen Einblick geben in das Inhaltliche? So beispielsweise, worin seht ihr Baustellen in der aktuellen Psychiatrie und an der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland?
Das ist eine gute Frage, wobei ich auch so ein bisschen so schwierig jetzt sozusagen finde, für die Gegendiagnose zu sprechen, weil wir sind ja erstmal ein Kollektiv und vertreten ja sozusagen jetzt nicht die Meinung der AutorInnen, die bei uns veröffentlichen. Und ich würde auch schätzen, dass wir auch in unserem Kollektiv unterschiedliche Positionen vertreten. Für mich sind es gar keine sozusagen Baustellen im Sinne von, da muss was renoviert werden, sondern ich würde lieber mit dem Bagger kommen und abreißen wollen. Deshalb sehe ich sozusagen eher Potenziale, um etwas kaputt zu machen oder zu sagen, so nicht mehr. Und auch sozusagen in der Versorgung von Psychotherapie würde ich eher die Frage stellen, inwiefern genau das notwendig ist oder inwiefern so eine Kritik auch an therapeutischen Begleitungen auch formuliert werden kann. Aber nach wie vor gilt für mich jetzt erstmal, da ich doch sehr aus einer antipsychiatrischen Sozialisierung komme und ja auch im Becklerforce arbeite, dass für mich Psychiatrie nach wie vor etwas ist, was ich abschaffen möchte, ganz im Sinne von einem abolitionistischen Gedanken.
Ich kann mich dabei Kim persönlich sehr, also genau, find mich persönlich da wieder, finde es auch wichtig nochmal zu betonen, dass das jetzt irgendwie unsere persönlichen Positionierungen da drin sind und nicht, dass ich mache einen großen Unterschied, glaube ich, nochmal auch zwischen einer sogenannten therapeutischen Begleitung oder irgendwie in der Notwendigkeit für manche Menschen oder für Lebensphasen oder für bestimmte Themen einen Raum zu haben, um mit einer externen Person nochmal anders über das Leben zu reflektieren oder über Themen zu sprechen, was auch eigene Probleme mit sich gibt, was dann irgendwie als Psychotherapie gelabelt wird, wobei das an sich irgendwie schon auch manchmal problematisch ist, und dem psychiatrischen Komplex als letztendlich biomedizinische Einrichtung. Ich glaube, da mag vielleicht auch aus, ja, weiß ich nicht, da sehe ich für mich schon manchmal noch einen großen Unterschied drin. Und beim Psychiatrischen bin ich da ganz bei Kims Seite und auch eher auf einer sehr abolitionistischen Schiene. Muss aber auch sagen, habe in der Auseinandersetzung durch meine Arbeit in der Jugendhilfe und durch die Texte in der Gegendiagnose auch manchmal subversive Potenziale gesehen, die Menschen manchmal für sich nutzen können in Psychiatrie, was aber nicht die Psychiatrie als gut dastehen lässt, sondern eher wie alternativlos unsere Gesellschaft manchmal ist oder wie alternativlos Menschen sich darin vorkommen. Generell würde ich, glaube ich, so zusammenfassen, dieses ganze System ist, die Organisationsform gehört abgerissen und die institutionelle Frage, was soll eigentlich ein psychosoziales Unterstützungssystem leisten, gesellschaftlich, die muss neu formuliert werden. Und ich glaube, darauf kann sowohl klassische Psychotherapie als auch Psychiatrie gar keine Antwort geben, weil sie letztendlich weil die Institution an sich so selten darauf ausgelegt ist, Menschen als handelnde Subjekte wahrzunehmen, die irgendwie in Krisen sich befinden und da Unterstützung haben wollen oder halt auch nicht haben wollen, und eine Selbstbestimmung darin, selbstbestimmende Momente darin zu haben, sondern halt als heilende Institution gesehen werden. Und ich glaube, solange das sich nicht grundlegend verändert, braucht man über alles weiter kaum noch reden.
Also eine Abschaffung der Psychiatrie und eine grundlegende Veränderung. Könntet ihr vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was für euch das Problematische ist an der Psychiatrie?
Ich glaube, ich werf einer Psychiatrie oder einer biologistischen, psychiatrischen Logik ganz doll vor, das Gesellschaftliche aus den Menschen rauszunehmen und zu individuell und eigentlich gesellschaftlich verursachte Probleme zu versuchen, auf einer individualistischen Ebene zu klären und zu behandeln. So als wäre ein gesellschaftlicher Widerspruch, der Leid bei Menschen verursacht, etwas, was ich medikamentös behandeln könnte oder verbessern könnte, die Situation, sondern ich schaffe irgendwie, genau, und darin dann aus diesen Problemen, was ist denn Problemen, die für mich gesellschaftlich gewachsen sind, dahin zu kommen, zu sagen, wir schneiden jetzt auch noch das letzte bisschen Selbstbestimmung, was Menschen haben, ab und zwingen sie dazu, im schlimmsten Fall durch massive Zwangsmaßnahmen sich behandelbar zu machen. Und ich glaube, diese Zwangselemente sind so mit sowohl die Zwangselemente da drin, die den Menschen die letzte Entscheidung, die sie noch haben, irgendwie rauben, sowie die Ausblendung von gesellschaftlichen Zusammenhängen und stattdessen so einer fast schon gottgleichen Erklärungsmodellen vom Biologismus heranzusetzen. Das ist ein bisschen, glaube ich, meine Hauptkritik mit daran. Es geht häufig nicht darum, einem Subjekt zu helfen, wieder Selbstbestimmung zu erreichen, sondern es geht darum, Menschen nach wie vor funktionsfähig zu machen, auch wenn einzelne Akteure das niemals so, gar nicht so gezielt darauf hinarbeiten. Aber unter dem Deckmantel von, oder Deckmantel klingt zu gezielt, also das ist ja was, was nicht von Personen intendiert ist unbedingt, sondern das ist was, was diskursiv entstanden ist und sich festgeschrieben hat, dass Menschen die Selbstbestimmung da abgesprochen wird und ein biologisches, neuropsychologische Erklärungsmodelle genutzt werden, weil man entweder, weil da tatsächlich die Ursache gesehen wird oder weil gesagt wird, an gesellschaftlichen Verhältnissen könnten wir nichts verändern und deswegen müssen wir den Menschen dem wieder anpassen und am Ende endet es daran, der Mensch wird bearbeitet und nicht wirklich, also systematisch nicht geholfen. Das wäre so mit meiner Hauptkritikpunkte.
Ja, und gleichzeitig, also finde ich es auch wichtig zu betonen, dass sich gar nicht streitet mit so einer Vielstimmigkeit. Also ich streite es keiner Person ab, die psychiatrische Unterstützung annimmt oder sich selber in die Psychiatrie begibt oder Therapie macht, dass das nicht hilfreich sein kann oder als unterstützend erlebt werden kann. Und das ist sozusagen für mich auch mal wichtig, so zu sehen, dass es erstmal das Wichtigste ist, was es eigentlich unterstützend oder wird als unterstützend wahrgenommen von Personen. Nichtsdestotrotz ist aber so für mich erstmal viel zu massiv die Gewalt, die in der Psychiatrie, im psychiatrischen System passiert. Allein, dass praktisch die Personengruppe, die letztendlich in psychiatrische Behandlung kommt, vor allen Dingen halt auch gleichzeitig Personengruppen sind, die im gesellschaftlichen Kontext bereits massiv Gewalt erleben und durch rassistische Gewalt, durch transfeindliche Gewalt, durch Misogynie sich sozusagen in der Situation am Ende befinden, in materieller Armut, dann letztendlich sich an so eine Institution wenden zu müssen, in einer Alternativlosigkeit, wo du im Gegensatz zu dem kompletten medizinischen System halt nicht die aussuchen kannst, in welche Klinik gehe ich, sondern noch zugeordnet wirst nach deiner Meldeadresse und auch so eine Eindimensionalität in der Auswahl von welche Art von Behandlung, Therapie möchtest du, sondern ganz im Gegensatz in einem sehr verletzbaren Zustand von einer oftmals Krisenhaftigkeit dann noch mit Zwang, Gewalt und Einschränkung der Bewegungsfreiheit plus epistemischer Gewalt reagiert wird auf deine Situation, also dass sozusagen dir auch deine Definition von was für eine Bedeutung hat mein Handeln, was für eine Bedeutung hat meine Wahrnehmung auch nochmal belagert wird aus so einer professionalisierten, ich habe etwas studiert und weiß es besser als du selbst. Und das macht alles so ein Paket auf, wo, na, auch wenn wir nochmal uns so zum einen so Statistiken anschauen, halt, dass insbesondere rassifizierte Menschen besonders viel Gewalt in der Psychiatrie erleben, bis zu die Menschen, die praktisch in der Psychiatrie oder vor Psychiatrien durch Zwang dann auch letztlich den Tod finden, auch zuletzt regelmäßig schwarze Personen waren, bis zu, dass halt irgendwie insbesondere Zwangsmaßnahmen weibliche Personen erleben oder äußerst viel Transfeindlichkeit und Nichtbinärfeindlichkeit in der Psychiatrie anzutreffen ist, bis zu halt eben das, was auch Alex bereits gesagt hat, die ganze biomedizinische Grundlage der Psychiatrie auch so ein bisschen so ein wissenschaftlicher mehr als auf wackeligen Beinen steht, sondern auch ziemlich deutlich selbst die Organisationen, die die Kataloge mit den psychischen Diagnosen herausgeben, finden sich auch sagen, dass es 50 bzw. 70 Jahre an Forschung gebraucht hat, um die aktuellen Kataloge zu erstellen und trotzdem keine einzige dieser Diagnosen eine biologische Markierung irgendwie herstellen können oder irgendwie deutlich geworden ist, was für biologische Grundlagen hat eigentlich so eine Diagnose. Und nichtsdestotrotz wird aber sehr stark in den Körper mit gehirnveränderten Mitteln eingegriffen, die Langzeitschäden haben, beziehungsweise mehr Schäden als Nutzen haben und eher so auf einer Basis von Wirksamkeit von Placebos irgendwie wirken und dass selbst die Psychiatrie 2012 schon in einem Memorandum die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie auch festgestellt hat, also die Psychiatrie selber auch Position mittlerweile vertritt oder an einen Punkt angekommen ist, zu sehen, wir investieren da Milliarden an Forschung, in Forschung seit 50 bis 70 Jahren darum, aber eigentlich kommt dabei nicht so viel rum. Selbst mittlerweile die WHO, der Europarat und große weltweite Forschungsorganisationen deshalb an Positionen gekommen sind, wo sie zum einen Forschung auf Basis von einem DSM nicht mehr finanzieren, beziehungsweise einen Paradigmenwechsel eingeläutet haben, weg von jeglicher Gewalt, die in der Psychiatrie passiert, zu hin von, wie können wir Rechte von den NutzerInnen unterstützen und selbstorganisierte Projekte.
Diese Kritik an dem biologistischen Erklärungsmodell von psychischen Krankheiten habe ich auch in eurem Band der Gegendiagnose entdeckt. Das habe ich bei dir gelesen, Alex, in deinem Kapitel Irre, Krank und Wahn, dass die Antipsychiatriebewegung quasi psychische Krankheiten als maßgeblich gesellschaftlich bedingt theoretisieren möchte und damit auch entmystifizieren will. Könnt ihr mir mal sagen, was genau ist damit gemeint und welche gesellschaftlichen Umstände können Ursache sein für sogenannte psychische Krankheiten?
Ich glaube, es ist überhaupt die grundsätzliche Frage, ob es etwas wie psychische Erkrankungen gibt. Ich selber arbeite gar nicht mit dem Begriff. Ich finde, da gibt es auch gar nichts zu heilen, sondern es ist eher die Frage, wie Menschen eine Existenzberechtigung haben können in dieser Gesellschaft. Und genau das ist ja praktisch auch, was wir in der Arbeit im Beckler-Forst machen als antipsychiatrische Einrichtung, dass es höchst politisch ist, überhaupt einen Ort zu schaffen, wo Menschen so sein dürfen und nicht es erstmal darum geht, dass sie sich verändern müssen und ihr Verhalten verändern müssen und ihr Verhalten interpretiert wird, sondern erstmal tatsächlich gesehen wird, dass es überhaupt Räume braucht, wo Menschen so sein dürfen. Also ich kann genauso beispielsweise mir die Frage stellen und da einen großen Aufwand schaffen, inwiefern homosexuelle Menschen homosexuell sind. Und da werde ich auch sicher zu irgendwelchen Ergebnissen kommen von der Forschung. Und ich kann auch sicher dann sagen, wie könnte sich das ändern lassen. Aber ich kann genauso einfach auch feststellen, Menschen sind so und das ist erstmal okay. So, ich glaube, wir sind da an so einem bestimmten Punkt, wo erstmal insbesondere Menschen mit Diagnosen und aufgrund von verhaltensauffälligen Zuständen dann nach wie vor ausgeschlossen werden oder als krank bezeichnet werden, anstatt dass die Gesellschaft sich die Frage stellt, wie können Menschen eigentlich Teil unserer Gesellschaft sein und wie können wir Gesellschaft entsprechend auch mit anders gestalten, damit auch vielleicht Menschen, die Stimmen hören, einfach Teil der Gesellschaft sein können, damit auch Menschen, die sich selbst verletzen, einfach Teil der Gesellschaft sein können, damit Menschen, die andere Zustände haben, die für uns erstmal ungewöhnlich scheinen, von Anfang an Teil der Gesellschaft sein können, anstatt dass wir uns überlegen, können wir die ausschließen und gegen ihren Willen behandeln.
Ich glaube, alle gesellschaftlichen Herrschaftsmechanismen, die vorhanden sind, schaffen Leidensdruck bei Menschen. Und Menschen reagieren auf Herrschaftsmechanismen in unterschiedlicher Art und Weise. Und das hat unglaublich viel mit den Privilegien zu tun, die wir haben. Wie können wir damit umgehen? Wo stehen wir auf welcher Seite von welcher Herrschaft? Wo üben wir selber Herrschaft aus? Wo sind wir von Herrschaft betroffen? Und welche Privilegien haben wir dadurch, um Herrschaftsverhältnisse besser zu kompensieren? Und ich glaube, das setzt an, genau bei patriarchalen Verhältnissen, Homophobie zieht sich ja durch alle Bereiche durch. Wir alle erleben Adultismus, also wenn wir aufwachsen, wir alle sind irgendwie dazu gezwungen, uns um gesellschaftliche Teilhabe zu leben, einem kapitalistischen Produktionsprozess zu unterwerfen, der uns letztendlich immer wieder auf eine Form von Ware reduziert und als gesellschaftliche ausblendet. Das heißt, eigentlich wirken die ganze Zeit gesellschaftliche Verhältnisse entgegen einem solidarischen Zusammenleben, was wir bräuchten, um schlechte Phasen, in denen es uns geht, gut durchstehen zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass es nicht, es wäre vermessen, davon zu sagen, man findet jetzt die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Leidensdruck aufrechterhalten, weil ich glaube, alles, was Herrschaft ausübt, schafft Leidensdruck und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, alle Herrschaftsmechanismen, die unsere Gesellschaft durchziehen, wirklich gut benennen zu können. Aber wenn man sich die Vielzahl an Widersprüchen, die es gibt, anschaut und endlich mal wegkommt von dem Gedanken von so Haupt- und Nebenwiderspruchsdiskussionen, sondern alle Widersprüche irgendwie als vorhandene Herrschaftsverhältnisse anerkennt, glaube ich, dann sieht man auch, wie komplex die Mechanismen sind, die auf das menschliche Sein einwirken und das menschliche Empfinden.
Ich würde gerne nochmal auf das Konzept der sogenannten psychischen Störung eingehen, worunter man ja aktuell grob gesagt versteht, dass eine deutliche Abweichung von der gesellschaftlichen oder medizinischen Normvorstellung von psychischen Funktionen besteht, womit dann auch häufig ein psychischer Leidensdruck der betroffenen Person einhergeht. Da gibt es ein internationales Diagnosesystem, ICD, der Weltgesundheitsorganisation, die anhand von Symptomlisten unterscheidet, was als psychisch krank und gesund gilt. Und wenn man genug Symptome der entsprechenden Störung erfüllt, gilt man als psychisch krank. Dieses einflussreiche Diagnosesystem steht auch bei euch in der Kritik. Und jetzt gerade kommt eine neue Version in die psychotherapeutische Versorgung, ICD-11, die jetzt langsam eingeführt wird, wo sich einige Diagnosekriterien verändert haben, neue Störungsbilder hinzukommen und andere wegfallen. Wie schätzt ihr die Entwicklung dieses einflussreichen Diagnosesystems ein?
Also erstmal hat ja vor allen Dingen das DSM den Einfluss aufs ICD bezüglich von den Diagnosen der Psychiatrie und den sozusagen den psychiatrischen Diagnostik, dass sozusagen ja zumeist 1:1 die DSM-Diagnosen übernommen werden. So große Änderungen sind meines Wissens nach im ICD-11 bezüglich der Diagnosen nicht drin, nur dass einige Diagnosen nochmal mehr ausformuliert worden sind, Diagnosen dazu gekommen sind bezüglich Trauer, dass die Geschlechtsdysphorie nochmal nicht als etwas Psychisches, praktisch als eine Störung angesehen wird, sondern mehr nochmal verlegt worden ist als eine Entwicklung, was erstmal als eine gute Entwicklung angesehen werden kann. Gleichzeitig ist ja trotzdem sozusagen, also ich verstehe sozusagen die Art und Weise, wie irgendwie etwas festgelegt und diagnostiziert werden muss, um irgendwie festzustellen, was ist es. Und wie können wir das dann sozusagen überhaupt behandeln und wie lässt sich das über die Krankenkasse überhaupt abrechnen? Das ist ja erstmal auch so eine Hauptfunktion von so einem Katalog. Und zugleich bildet sich ja da sehr viel gar nicht ab. Also was ja auch schon Alex gerade auch versucht hat, nochmal sehr klar darauf hinzuweisen. Also die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse bilden sich ja nicht in dem Katalog ab. Du findest ja nicht sozusagen Fragen drin, wieso wenden sich hauptsächlich Menschen, die in materieller Not sind, an die Psychiatrie oder landen in der Akutpsychiatrie. Es sind ja nicht die Menschen, die 3 Millionen Euro auf dem Konto haben, die in die Psychiatrie gehen, so, sondern es sind ja zumeist Menschen, die von Sozialhilfe abhängig sind und überschuldet sind, eventuell schwierigen Wohnungssituationen haben, eventuell obdachlos sind, zumeist Gewalt erfahren haben, ob das aufgrund von Fluchterfahrungen, aufgrund von Rassismus, aufgrund von Misogynie, aufgrund von Transfeindlichkeit ist. Und als Antwort darauf hat ja praktisch diese Diagnosemanual beziehungsweise in der Psychiatrie, es gibt ja gar keine sozusagen Begrifflichkeit von rassistischer Gewalt kann zu einer psychiatrischen Situation führen, sondern das wird komplett erstmal ausgeschlossen als eine Möglichkeit, wieso überhaupt Menschen sich an diese Institution wenden. Und solange sozusagen das nicht stattfindet, die gesellschaftlichen Verhältnisse damit zu bedenken, beziehungsweise Menschen beispielsweise, die rassifiziert sind, sich in der Therapie an zu 80% weißen Personen wenden müssen und denen erstmal erklären müssen, was überhaupt Rassismus ist und denen sozusagen ihre Arbeit abnehmen müssen und da keine Unterstützung finden, solange in der Ausbildung es vor allen Dingen weiße Personen sind, die Psychotherapie lernen, solange in der Psychiatrie vor allen Dingen weiße Personen arbeiten. Also da sehe ich sozusagen erstmal, wie gesagt, nicht die Frage von Reform, sondern glaube ich eher Fragen von, da muss sehr, sehr grundsätzlich was passieren, damit sich da was ändert. Und ja, ich sehe Entwicklung zum Guten. Wie gesagt, zum einen gibt es von der WHO einen Paradigmenwechsel, der auch bereits vor 2 Jahren sehr deutlich auch formuliert worden ist. Genauso von der UN und auch vom Europarat. Aber gleichzeitig sind das sehr Top-Down-Organisationen. Und bis sich das sozusagen in die letzte kleine Ortspsychiatrie durchgesetzt haben, dass die Personen auch so arbeiten oder die neuen Generationen, die nachkommen, wird das erstmal noch sehr viele Jahre dauern.
Ich habe direkt dazu eine kleine Nachfrage, weil du meintest, dass ja in diesen Diagnosesystemen nicht aufgegriffen wird, welche Bedingungen zu diesen Störungen führen können oder zu diesem Leiden. Ein Argument, soweit ich mich erinnere, von den AutorInnen sozusagen dieser Diagnosesysteme oder von den ErstellerInnen, ist ja, dass wenn man die Ursache rausnimmt, man deutlich zuverlässigere Diagnosen hat und nicht es darauf ankommt, wie die entstehen, sondern einfach nach der Symptomatik schaut und nicht nach der sogenannten Ätiologie oder den Ursachen. Wie schätzt ihr dieses Argument ein oder wie ordnet ihr das ein?
Das ist halt auch ziemlicher Quatsch. Also alleine, wenn wir uns den DSM anschauen, dass in 80% der Arbeitsgruppen, die diese Diagnosen erstellen, die Leute von der Pharmaindustrie finanziert werden oder in Veröffentlichungen machen, die unterstützt sind von psychopharmakologischen Unternehmen, dann ergibt sich schon mal eine Frage von der Unabhängigkeit dieser Personen, die dort in den Gremien sitzen und letztendlich die Diagnostik erstellen, die dann wiederum ein großer Wirtschaftsfaktor für eine Pharmaindustrie sind.
Die Frage ist doch, wozu brauchen wir ein Diagnosemanual, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass die Institution dafür da sein sollte, den Leidensdruck zu mindern. Also wenn ich Leidensdruck habe und ich hätte eine Institution, zu der ich gehen kann, wo mir geholfen wird, wo ich als Subjekt wahrgenommen werde, dass sich irgendwie damit auseinandersetzen möchte, woher kommt mein Leidensdruck, was kann ich dagegen tun, dann brauche ich kein Diagnosemanual. Dann brauche ich keine Möglichkeit, um das irgendwie über die Krankenkasse abzurechnen. Ich brauche keinen, dieser Streit um die verschiedenen Erklärungsmodelle ist vielleicht wissenschaftlich manchmal interessant oder ist auch für Personen, um Sachen zuzuordnen oder einzuordnen, interessant. Und das kann dann ja auch diskursiv passieren in Momenten. Aber diese Überlegung von, du musst überhaupt erst diesen Kriterien entsprechen, damit wir dich behandeln, hat ja wenig was mit selbstbestimmter Hilfesuche zu tun. Und deswegen würde sich für mich immer die Frage stellen, wenn wir tatsächlich ein Unterstützungssystem hätten, was das Leid von den Menschen, die Erfahrung von den Menschen ernst nehmen würde und das Bedürfnis von Menschen nach Leidreduktion ernst nehmen würde, wozu brauchen wir dann so eine klare Klassifikation? Weil die meisten Therapeutinnen, die ich kenne oder was, wenn man von denen liest, die wenigsten, also viele zumindest, sagen ja selbst, naja, ich brauche eigentlich die Diagnosekriterien nur für die Krankenkassenabrechnung. Was zumindest ehrlich ist und vielleicht auch manchmal für die Therapeutin spricht, dass sie zumindest damit offiziell nicht arbeiten oder den Anspruch haben, nicht so damit zu arbeiten. Aber letztendlich macht es halt die Kategorisierung auch so ein bisschen überflüssig. Weil am Ende muss ich mir subjektiv angucken, oder individuell angucken, was braucht die Person, wie geht es der Person, was möchte die Person. Und da hilft mir ein Diagnosemanual erstmal nicht.
Da würde ich gerne mal einen Blick in eine potenzielle oder hypothetische Zukunft werfen. Wie könnte denn eurer Meinung nach Psychiatrie bzw. ein Angebot für Menschen, die psychisch leiden, alternativ aussehen?
Die Frage stellt sich für mich nicht. Es stellt sich für mich nicht die Frage nach einem Angebot für Menschen, die psychisch leiden, sondern stellt man sich dafür, wie Gesellschaft sich auch mal damit auseinandersetzt, dass Menschen auch existieren dürfen in Zuständen, die erstmal nicht erklärbar sind. Ich behandle ja auch nicht eine Person mit Zwang, die eine Sprache spricht, die ich nicht verstehe. Das ist auch erstmal für mich ungewöhnlich. Ich verstehe nicht, was die Person zu mir sagt. Aber deshalb werde ich sie nicht irgendwie einsperren und gegen ihren Willen behandeln. Genauso sollte es erstmal nicht ungewöhnlich sein, wenn eine Person Stimmen hört oder sich verhält, wie ich erstmal nicht verstehe, was sozusagen, wieso die Person sich so verhält. Was es braucht, ist erstmal, dass dieses ganze von uns selbst Exkludieren von Zuständen, die erstmal außergewöhnlich scheinen oder für uns schambehaftet sind oder wo wir auch selber merken, wir fallen auf durch dem, wie wir uns verhalten, weil es gesellschaftlich stigmatisiert ist, diese ganze praktisch Abgeben von Verantwortung in Richtung eines ExpertInnen-Systems, wo gesagt wird, das sind Leute, die haben ein Wissen und können dir dann helfen, dass das wieder zurückkommt in die Community, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wenn eine Person in meiner Nachbarschaft irgendwie sagt, sie schafft gerade bestimmte Sachen nicht, beispielsweise ich kann gerade nicht irgendwie alleine für mich einkaufen, ich kann gerade für mich nicht alleine sorgen, dass es sich da eher so solidarische Gemeinschaften finden und gegenseitige Unterstützung wieder stattfindet, anstatt das zu exkludieren und in Hände von Institutionen gegeben wird, die dann noch mit Gewalt darauf antwortet. Also es ist eher eine Frage von Solidarität und kleinen Communities, die sich gegenseitig unterstützen.
Ich würde das vielleicht auch nochmal ergänzen mit einem anderen Schwerpunkt, mit einem weiteren Schwerpunkt zu sagen, ich würde mir wünschen, dass, oder ich glaube, dass bestimmte Sachen sprechbarer werden. Also dass Gewalterfahrungen, dass die Erfahrungen, die Menschen machen, die Empfindungen, die Menschen machen, besser sprechbar werden innerhalb von der Community, innerhalb von alltäglichen sozialen Beziehungen, sodass es diese speziellen Räume vielleicht weniger bedarf. Dass sich Leidensdruck verringert, wenn darüber gesprochen, wenn über Themen gesprochen wird, wenn schambehaftete Themen nicht weniger schambehaftet wären, wenn Leute den Leidensdruck von anderen mehr respektieren und auch die Erfahrungen, die Menschen machen, gerade Menschen machen, die nicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft irgendwie angehören, sondern sei es Rassifizierungserfahrung, rassistische Gewalt, antisemitische Gewalt oder überhaupt Gewalterfahrungen, die in unterschiedlichen Dimensionen oder Herrschaftserfahrungen wie Adultismus, was müssen Kinder erleiden, was müssen Jugendliche erleiden, dadurch, dass wir in einer auf Erwachsene ausgerichteten Welt sind, erleben. Wenn diese Erfahrungen anders sprechbar wären und auch anders gesellschaftlich wahrgenommen werden würden, glaube ich, würde sich vieles anders schon mal übrigen. Und ob es dann, da bin ich so ein bisschen ganz mit bei Basaglia, ob es dann am Ende noch irgendwie die Frage nach, gibt es noch irgendwas mehr als gesellschaftliche Verhältnisse, an denen wir gemeinschaftlich arbeiten müssen, gibt, was dann den Leid oder irgendwas erzeugt, dann sehen. Aber genau, genauso wie, also das als Ergänzung zu Kim, also die Bereitschaft, Verhaltensweisen von anderen Menschen zu akzeptieren, ist halt die Grundlage dafür, auch sie besprechbar zu machen.
Das praktisch von sehr klein auf einfach auch darauf die Gesellschaft auf im Grunde auch so gestaltet wird, so, ne? Dass beispielsweise Menschen, die Stimmen hören, bereits in die Schulklasse kommen und von ihren Erfahrungen erzählen und so ein, wie können Menschen verrückt gebildet werden, dass Verrücktheit nicht mehr etwas Absonderliches, Krankes ist, sondern es genauso die Möglichkeit gibt, wie dass ich Englisch lerne, wie dass ich irgendwie Mathematik lerne, genauso auch eine Verständlichkeit besteht für verrückte Verhaltensweisen und die normal wird. Und um fast so eine Gegenfrage zurückzugeben, also von Fragen, wie könnte denn Alternativen der Behandlung aussehen, da kann ich nur anhand von meines eigenen Beispiels sagen, im Zuge meiner Transition musste ich 2 psychiatrische Gutachten machen lassen, um meinen Namen und Personenstand ändern zu lassen. Da gehst du zu irgendwelchen CIS-Personen hin, die dann entscheiden, ob du trans genug bist. Wenn du Gesundheitsversorgung bekommen möchtest, die lebensnotwendig ist, um nicht an den Rand dessen zu kommen, sich das Leben nehmen zu wollen, weil es unerträglich ist, im Körper irgendwas aushalten zu müssen, bist du tagtäglich von CIS-Personen, von einem Gesundheitssystem abhängig, die für dich entscheiden, ob du diese Gesundheitsmaßnahmen bekommst oder nicht, die darüber definieren, ob du dir das nur einbildest, ob das irgendwie nur eine verdeckte Homosexualität ist, ob du vielleicht einfach nur irgendwelche Wahnvorstellungen hast oder pervers bist und letztendlich dann sagen, okay, vielleicht bekommst du doch eine Operation, vielleicht kriegst du doch irgendwie eine Epilation, vielleicht kriegst du doch deine Mastek, aber den und den Sachen, nee, die gehören nicht dazu, das musst du dir schön irgendwie selber finanzieren. So. Und da wäre meine Frage so, ja, wie soll denn da irgendwie eine alternative Behandlung so sozusagen dann aussehen in einer anderen Gesellschaft an dem Punkt? Soll die alternative Behandlung dann irgendwie aussehen, dass die Grenze oder das Gate ein bisschen weiter offen ist? Weil nach wie vor ist es ja so, dass Transpersonen auf Basis vom ICD-10 psychisch erkrankt sind.
Ja, zu dem Punkt, wer denn aber auch sozusagen in der Behandlung da steht, sozusagen als behandelnde Psychotherapeutin zum Beispiel oder sowas, und wie wenig divers das da auch ist, also wo du gerade meintest, dass da eigentlich dann nur CIS-Personen sind, könnte man auf jeden Fall auch noch ein großes Fass aufmachen mit, wer darf eigentlich Psychologie studieren und wer kommt in diese Position. Ich hatte als Abschlussfrage eine Suggestivfrage mir gesetzt. Ist Psychotherapie politisch?
Alles ist politisch. Also natürlich ist Psychotherapie politisch, weil wir mit Ansätzen arbeiten, die entweder Gesellschaft stabilisieren, die Menschen in Gesellschaft stabilisieren sollen und die mit bestimmten Normen und Werten und pseudo-objektiven Wissenschaftskriterien arbeitet. Und dadurch funktioniert es ja nicht, dass wir uns außerhalb einer politischen Dimension bewegen, auch wenn viele Menschen versuchen, sie gerne rauszudefinieren. Allein schon, wie Kim ja öfters auch betont hat, allein schon die Verhältnisse, wenn ich zur Psychotherapie gehe, mit wem spreche ich, wie sind da die Herrschaftsverhältnisse, wie ist die Machtverlagerung, wer kommt als Bittsteller nach Hilfe, wie häufig landet man bei weißen Cis-Personen, die dann einem den Segen der Heilung bringen sollen oder ähnliches. Ich glaube, das hat so viele politische Dimensionen, dass gar nicht anders. Ja, also ja, selbstverständlich ist Psychotherapie politisch.
Okay, dann bleibt für mich noch zu fragen, habe ich was vergessen oder einen Punkt ausgelassen, der euch aber sehr wichtig ist bei der Psychiatriekritik?
Altes Wissen von Indigenen, die das vielleicht manchmal ein bisschen mystifiziert oder ähnliches ist, aber wo ganz, ganz viel Ansatzpunkte drinstecken, die weit abliegen von einer westlich-biologistischen Wissenschaft.
Ja, aber das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt, weil da sich auch so eher so ganz wie so kolonialistische. Also ich kriege da so richtig so Magenkrämpfe, wenn ich mir so dieses ganze Achtsamkeit, ein bisschen meditieren, ein bisschen Yoga und so diese ganze Industrie dahinter, die super viel Geld produziert auf Basis von so exploitive sich behandeln, so Verhalten gegenüber halt indigener Personen und Wissen, da kriege ich richtig Magenkrämpfe und Zustände, so dass überhaupt nicht gesehen wird, wie kolonialistisch irgendwie so genau diese ganze Industrie sich verhält und dass sozusagen auf welchen Kosten sich dann so westliche weiße Personen ihr Stückchen Achtsamkeit für den Alltag irgendwie rauspicken. Also genau, da kriege ich Zustände.
Gibt es was, was ihr Betroffenen, also Menschen, die aktuell psychisch leiden, aber auch potenziellen Allies mit auf den Weg geben wollt?
Das ist eine sehr große Frage, weil ich finde, das ist auch eine sehr individuelle Situation. Jede Person ist ja anders. Oftmals ist ja auch immer so ein bisschen, finde ich, die Frage, also ist überhaupt ein Eingreifen notwendig oder ist nicht einfach auch still sein, zuhören und die Person nicht alleine lassen wichtiger? Genauso wie ich auch oftmals das erlebe, dass es vielleicht auch legitim ist, sich mal die Frage zu stellen, will ich eine Veränderung des Zustands der Person, weil ich darunter leide, die Person so zu sehen, oder will die Person selber eine Veränderung der Situation? Ich glaube, da ist auch wichtig einzuchecken, weil ich oftmals Situationen auch habe, wo Personen anrufen und sagen, hier, ich sehe gerade Person XY liegt auf der Straße und schreit vor sich hin, ich glaube, ihr solltet die mal abholen und die sollte bei euch behandelt werden, wo ich dann auch noch fragen kann, ja, aber hat die Person denn selber gesagt, dass die Person gerade Unterstützung sucht und etwas braucht? Oder ist es nicht eher, dass du selber das nicht sozusagen für dich aushaltbar ist, das zu erleben, dass Menschen auch so sind? Und genau, sozusagen die eigene Motivation dahinter auch mal zu hinterfragen, ist, glaube ich, auch nicht unwichtig.
Ich glaube, die Frage ist ja betroffen, wovon? Also bei betroffen denke ich immer vor allem betroffen von psychiatrischer Gewalt. Und da würde ich allen Leuten wünschen, dass sie gute AnwältInnen finden und ein gutes solidarisches Umfeld, um sich schützen zu können. Und so ein bisschen nochmal auf teilweise zumindest schon ganz gut verankerte Rechte aufmerksam zu machen. Was dürfen PsychiaterInnen eigentlich, was dürfen sie nicht? Was an Selbstbestimmung ist schon da, wo wird drüber hinweggegangen? Und da ist ein gutes juristisches Netzwerk, glaube ich, das, was ich Leuten wünschen würde.
Ja, und mehr aktivistische Arbeit tatsächlich, auch das.